ja, so ist das. Dreimal glatt durchgekommen. Immer 20 Minuten zu früh aufgebrochen. Heute habe ich gesagt, da fahre ich mal um halb sieben los. Müsste der Dicke reichen, dann bin ich immer noch viertel vor da. Und dann habe ich 45 Minuten von der A560 auf die A59 gestanden. Also ein Riesenstau. Dass ich jetzt schon da bin, ist ein Wunder. Heute will ich mich auf nur wenige Verse beschränken. Kapitel 50, 1. Mose 50, Vers 15 bis 21. Das ist die Geschichte von Jakobs Tod. Er wird beerdigt, begraben und danach ereignet sich was ganz Interessantes mit den Brüdern. Aber zunächst mal zu Jakobs Tod. Während sie hinter dem Sarg hergingen, weinten die 11 Männer, wie alle anderen, die den Tod des Patriarchen Jakob beklagten. Ihnen, den 11, war die Kehle wie zugeschnürt, doch nicht aus Trauer über den Tod ihres Vaters, sondern vor Angst. Angst hatten sie vor dem 12. im Bunde, vor Josef, dem Großvezier Ägyptens, dem Stellvertreter des Pharaos. Angst hatten sie, obwohl er ihr Bruder war. Oder vielleicht, weil er ihr Bruder war. Später saßen sie in großen zusammen, wieder zu Hause, also in ihrem zugewiesenen Lebensort in Ägypten. Und da spürten sie den Würgegriff dieser Angst. Und zwar immer unerträglicher, von Tag zu Tag. Diese Angst ließ die alten, lange verdrängten Bilder wieder aufstehen. Sie sahen ihn lässig dastehen, Josef, den Kronsohn, in seinem piekfeinen Prinzenmantel, sahen ihn, wie er ihnen in ihren nach Ziegen stinkenden Klamotten seine Träume vom Herrschen über sie erzählte. Über sie, die sich die schwieligen Hände dreckig machten, weil sie sich mit Kleinvieh abplagen mussten. Er aber, Vaters Liebling, der Jüngste, belehrte sie, seine älteren Brüder, ja die ehrwürdigen Eltern, wie sich Sonne, Mond und Sterne vor ihm, dem großen Josef, auf die Knie warfen. Damals, so würde der Berliner es sagen, damals hätten sie ihm eine in seinen Rangierbahnhof reinhauen können, dass ihm sämtliche Gesichtszüge entgleisten. Diesem arroganten Dreikäse hoch. Zwei solcher Traumgeschichten hatten ausgereicht, dass sie ihren Bruder bis aufs Blut hassten. Vor allem, wenn er ihnen mit seinem vornehmen, prächtigen Gewand demonstrierte, dass sie ja nur die Kinder der Ungeliebten waren und die Kinder der Sklavinnen. Als die Brüder sahen, dass ihr Vater Josef mehr liebte als alle seine Brüder, heißt das in 1. Mose 37 schon, da hassten sie ihn und konnten ihm nicht mehr ins Gesicht sehen. Faszinierende Bezeichnung. Beschreibung vom Hass. Sie konnten ihm nicht mehr ins Gesicht sehen. So umschreibt der biblische Erzähler die zerbrochene Gemeinschaft zwischen Josef und seinen Brüdern. Und dann war es nur noch eine Frage der günstigen Gelegenheit, dass sie überlegten, sollen wir ihn totschlagen oder verkaufen? Wir wissen, sie verkauften ihn. Das brachte ihnen immerhin noch 20 Silberschekel ein, den Durchschnittspreis für einen Sklaven. Dem Vater hatten sie den mächtig gern Herrscher als vermisst gemeldet. Der alte Herr hatte auch dann ganz richtig das Ziegenblut auf Josefs Prinzenmantel als das authentische Menschenblut seines Lieblings identifiziert, den ein Raubtier gerissen haben musste. Seitdem trauerte Jakob nicht mehr nur um seine Lieblingsfrau Rahel. Das alles lag jetzt eine Generation zurück. Doch plötzlich hörten sie wieder, wie sich das Schreien Josefs in ihren Ohren anhörte. Wie er bettelte, wie er flehte, man solle ihn doch aus der Zisterne befreien. Hörten noch einmal ihr hartes Lachen, mit dem sie seine Schreie der Angst erstickt hatten, sahen sich, wie sie mit höhnischem Grinsen Josefs Abtransport nach Ägypten quittiert hatten, ohne zum Abschied ein Shalom zu sagen und über ihre verkniffenen Lippen zu bringen. Plötzlich war das alles wieder lebendig gegenwärtig, als wäre es gestern gewesen. Und sie sagten, heißt es in 1. Mose 50, was ist, wenn Josef uns jetzt anfeindet, nachdem der Vater tot ist, und uns all das Böse, das wir ihm angetan haben, vergilt? 30 Jahre später. Jetzt, da die Autorität des Vaters nicht mehr schützend zwischen ihnen und Josef steht, wird den Brüdern schlagartig bewusst, unser zerbrochenes Verhältnis zu Josef ist ja immer noch kaputt. Auch wenn 30 Jahre lang Gras drüber gewachsen ist, auch wenn wir so getan haben, als wäre alles wieder so wie früher, wenn wir geglaubt haben, naja, Zeit heilt im Wunden. Nein, Zeit heilt keine Wunden. Und wenn doch einmal, kann ja auch passieren, dann in solchen Fällen, wo Schuld vorliegt, nur oberflächlich. Die Wunde fängt immer wieder an zu bluten. Es ist gar nicht alles in Ordnung. Zwischen uns und Josef steht noch etwas. Etwas, das kein Schwamm wegwischen kann. Wir haben uns was vorgemacht, wenn wir uns beschwichtigten. Schwamm drüber. Über das mit Josef ist Gras gewachsen. Leider nicht. Denn ein Schwamm ist für Kreide zuständig, nicht aber für zerbrochene Beziehungen. Ein Sprung in unsere Zeit. Ich bin in meinem Leben, habe ich in unterschiedlichen Städten gewohnt. In Berlin, in Kiel, in Hamburg, in Wuppertal, in Wiedenest. Überall bin ich in die Gemeinde gegangen. In einer von ihnen habe ich einmal schreiendes Unrecht erlebt. Als ich nach einer längeren erzwungenen Abwesenheit wieder in die Gemeinde zurückkam, wurde mir eröffnet, dass irgendjemand anderes meinen Arbeitsbereich übernommen habe. Und diese Nachricht traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich hatte nach langem, mühevollem Einsatz mit viel Engagement was aus diesem Bereich gemacht und hätte mit allem anderen gerechnet, als mit dieser Überrumpelung, die in meiner Abwesenheit inszeniert worden war. Man hatte auch schon eine Ersatzaufgabe für mich. So einfach war das. Die Gemeindeleitung hatte kein Interesse, die Sache zu klären. Und das hieß für mich, ich selbst musste eine Klärung in die Hand nehmen. Aber wie? Wie? Ich war zutiefst verletzt und so durch so viele christliche Fürsorge für mich und die Gemeinde einfach nicht in der Lage, vernünftig zu denken und war zunächst einmal völlig ratlos. In diesen Tagen der Hilflosigkeit nahm mich eine Frau aus der Gemeinde zur Seite, eine alte Dame. Bernd, sagte sie, was du hier gerade erlebst, das haben dieselben Leute vor 20 Jahren mit meinem Mann gemacht, als er im Krankenhaus lag und sich nicht wehren konnte. Vor 20 Jahren nutzten sie einen Klinikaufenthalt meines Mannes, um ihn auszukicken. Nach seiner Genesung musste er sich zunächst davon erholen, dass jemand anders an seiner Stelle als Leiter eingesetzt worden war. Und während die alte Frau mir das erzählte, konnte sie nicht verhindern, dass ihr wieder die Tränen übers Gesicht liefen. Und ich spürte, wie eine 20 Jahre alte Wunde wieder aufplatzte. Blutete und blutete. Sie war nie richtig zugeheilt, diese Wunde. Immer und immer wieder brach sie auf. Immer und immer wieder begann sie zu bluten. Immer und immer wieder ließ sie die alte Erinnerung an altes Unrecht, an Willkür, an Machtmissbrauch hochkommen. Fast hätte ich damals angefangen, mit der alten Frau mitzuweinen. Es machte mich traurig, sie mit ihrer schmerzenden Erinnerung und eigentlich mit ihrer unvergangenen, unbewältigten Vergangenheit so vor mir zu sehen. Aber nach diesem Gespräch wusste ich, was ich zu tun hatte. Nein, ich wollte nicht das Schicksal dieser alten Christin teilen und erleiden. Ich wollte nicht 20 Jahre lang mit dem Paket einer unbewältigten Schuld rumlaufen. Gewiss, es war eine Schuld, an der ich ja zu knabbern hatte, die mir widerfahren ist. Aber sie hatte mir meinen Frieden geraubt. Sie belastete mich. Sie zog mich runter. Ja, meine Wunde blutete auch. Aber, das habe ich mir damals gesagt, ich will nicht verbluten. Ich will nicht verbluten. Die Wunde soll nicht mein Leben verderben. Ich wollte mich durch sie nicht zu einem Mitarbeiter Gottes machen lassen, der sich abmüht und abmüht und doch vergeblich arbeitet, weil man seiner Arbeit je neu die unbewältigte Beziehung abspürt. Davor hatte ich Angst und das wollte ich nicht. Und darum habe ich eine doppelte Strategie verfolgt. Ich habe zunächst mal alle Geschwister meines Arbeitsbereichs zusammengerufen und dann in einem gemeinsamen Gespräch Klärung gesucht. Dabei war uns und mir vor allen Dingen Offenheit und Ehrlichkeit das höchste Gebot. Ich wollte nicht, dass wir etwas unter den Teppich kehren, weil ich wusste, dass diese Dreckreste unter dem Teppich die Stolperfallen für künftige Gemeinschaft sein werden. Eine alte Erfahrung. War es Zufall, dass ausgerechnet der Ehemann, von dem mir die alte Christin erzählte, ihr Mann, das Gespräch mit der Aufforderung, unser gemeinsames Gespräch, mit der Aufforderung zu beenden, versuchte, Geschwister, wir wollen uns doch alle lieb haben. Lasst uns den Mantel der Liebe über die Vergangenheit breiten. Und ich habe genau das nicht zugelassen. Wir haben weitergesprochen. Und der Rest der Anwesenden war froh, dass sie ausspucken durften, was sie beschäftigte. Und auch welche Schwierigkeiten sie mit mir hatten. Das Gespräch war offen, das Gespräch war sachlich, ich empfand es als gerecht. Und mir wurden dabei ja auch Dinge bewusst, die ich in meiner beschränkten Optik nicht wahrgenommen hatte und die mir irgendwie misslungen waren, offenbar. Das tat mir zwar weh, aber es hat mich zugleich auch befreit. Ich fand es befreiend. Andererseits haben dann die Mitglieder aus diesem Arbeitsbereich auch meine Arbeit positiv gewürdigt. Zum Beispiel die Gemeinschaftserfahrungen oder was ich mit ihnen qualitativ inhaltlich erreicht hatte. Das haben sie durchaus gewürdigt. Und am Ende konnte ich die Regelung akzeptieren, die von Josefs Brüdern mit der Gemeindeleitung vorsorglich für mich und für die Gemeinde fürsorglich getroffen worden waren. Das bedeutete für mich, ich verzichtete auf eine Fraktionsbildung, um mit dieser Fraktion dann um mein Recht zu kämpfen. Und damit habe ich auf den Kampf, einen endlosen Kampf der Fraktionen verzichtet. Der hätte nämlich nur unsere Kräfte auf Nebenschlachtfeldern des Gemeindelebens verschlissen. Das war mir klar. Das zweite Standbein meiner Bewältigungsstrategie waren persönliche Besuche. Ich ließ mich einladen oder habe mich eingeladen oder habe andere eingeladen. Und dann habe ich mit den Hauptakteuren offene Einzelgespräche geführt, in denen wir ganz offen das Aneinander schuldig werden thematisierten. Hat mich viel Kraft gekostet und Mut. Und das Wichtigste, ich habe das schon am Sonntag gesagt, das kam zum Schluss. Da gingen wir gemeinsam zu unserem Herrn, der am Kreuz für unser Aneinander schuldig werden ja gelitten hatte, zu Jesus. Unter seinen Augen, der dort vor uns am Kreuz hing, sprachen wir unser Versagen aus. Unter seinen Augen beriefen wir uns darauf, dass er uns ja vergeben hatte. Unter seinen Augen baten wir uns gegenseitig um Vergebung und sprachen sie uns zu. Und dann erlebte ich ein Wunder. Einige von diesen Leuten, die fand ich zwar ganz nett, aber ich hatte keine Beziehung zu denen. Die gehörten immer zu dem Arbeitsbereich dazu und wir haben uns jede Woche getroffen. Das war eigentlich ganz nett, aber ich hatte keine persönliche Beziehung zu denen. Jetzt ja. Ich habe mich so gewundert. Ich mochte die auf einmal. Und ich kannte die. Sie hatten ja auch ein bisschen was von sich preisgegeben. Ich hatte etwas von mir preisgegeben. Und Auf einmal hatte ich eine persönliche Beziehung zu Leuten, die mir vorher nichts gesagt hatten. Und ich merkte daran, dass die Beziehung waren geheilt. Das merkte ich daran, dass ich, wie ich das manchmal liebe, so etwas spitze Scherze machen konnte. Diese solche Scherze, die pieken manchmal, ja. Und der andere hat diese Scherze nicht als unerlaubte Spitze, nicht als versteckten unterschwelligen Angriff verstanden. Der lachte. Da habe ich gedacht, oh, prima, der hat mich verstanden. Ja, der ist mit mir im Reinen. Aber auch mich selbst hatte die gegenseitige Vergebung geheilt. Im Gemeindeleben kam es dann später natürlich immer wieder zu Situationen, die ganz plötzlich dieses vergangene, ungute Geschehen in mir wachriefen. Da konnte ich gar nicht vermeiden, wenn ich in die Gemeinde kam, bei bestimmten Situationen, die ich früher behandelt hatte, waren jetzt andere am Drücker und am Arbeiten. Und dann kam das Alte wieder hoch. Und es hat wehgetan. Aber ich habe gemerkt, und zwar überrascht, jawohl, das tut weh, die Wunde schmerzt, aber sie platzt nicht wieder auf. Es ist wie am Sonntag sagte, bei einer Operationswunde. Die tut immer bei Wetterwechsel weh, aber sie hält. Sie fing nicht wieder an zu bluten. Ich konnte sogar schmunzeln. Und da dankte ich Gott, dass er mir so spürbar die Kraft und die Realität der Versöhnung demonstrierte. Auch dafür dankte ich Gott, dass er meinen Glauben an ihn zu einer so realen und real erfahrbaren Wirklichkeit gemacht hatte. Dass Jesus mir den Sieg der Versöhnung über Unversöhnlichkeit, Selbstmitleid, Resignation so wirklichkeitsnah erleben ließ. Ja, Gott hatte mit mir ein Fest nach langer Trauer gefeiert. So wie wir das so schön singen, wie ein Fest nach langer Trauer. So ist Vergeben und Verzeihen. Ein Fest nach langer Trauer. 17 Jahre lang hatten Josefs Brüder gemeint, mit einer zerbrochenen, nie geklärten Beziehung leben zu können. Bis durch den Tod ihres Vaters ungewollt, bis sie ungewollt und unversehens in eine Lage gerieten, in der sie verstanden, nein, es geht nicht mehr. Das Zerbrechen unserer brüderlichen Gemeinschaft war kein Fauxpas, es war Sünde. Was wir damals mit Josef angestellt haben, war kein Ausrutscher, es war ein Verbrechen. Die Zwangslage, in die uns der Tod unseres Vaters versetzt hat, macht es uns bewusst. Und darum senden die Brüder zu Josef und lassen ihm eine Botschaft ausrichten. Es wird ja manchmal gesagt, die sind feig und trauen sich nicht und schicken erstmal Boten vor. Nein, nein, das ist immer so im alten Orient. Ja? Man geht nicht persönlich zu einem hin, man schickt normalerweise Boten. Und im Boten reden natürlich die Brüder selber, das ist ganz klar. Ja? Also sie sind keine Drückeberger, sondern tun einfach etwas, was in ihrer Kultur so üblich ist. Sie senden zu Josef und lassen ihm eine Botschaft ausrichten. Die Botschaft heißt, vergib doch den Treuebruch deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Die Brüder also bezeichnen das Zerbrechen ihrer brüderlichen Gemeinschaft, Treuebruch, ja, das ist Pescher, das hat was mit Zerbrechen zu tun. Da zerbricht Gemeinschaft. Das Zerbrechen der Gemeinschaft bezeichnen die Brüder als Sünde. Und die Sünde, sagen sie zugleich, äußert sich im Treuebruch, im Zerbrechen der Gemeinschaft. Da findet die Sünde ihren zerstörerischen Ausdruck. Dass sie dir Böses angetan haben, das ist dann nur eine Auswirkung der zerstörten Beziehung. Ebenso wie im Anfang die, dass sie Josef nicht mehr grüßen können, dass sie ihn schneiden, das gehört auch dazu, dass nicht mehr miteinander reden. Damit begannen die alle negativen Taten, bis hin zum Menschenhandel, bis zum geplanten Mord hin. Mit Kleinigkeiten, die man als Bagatelle empfindet, oder sagt es doch nicht so schlimm. Damit hatte es begonnen. Jetzt aber sehen die Brüder der Tatsache, dass sie gesündigt haben, mit dem Mut der Verzweiflung und der Ehrlichkeit ins Auge. Sie bagatellisieren nichts, sie beschönigen nichts, sie entschuldigen nichts. Sie nehmen es ganz ernst, dass sie Böses getan haben. Josefs Brüder versuchen nicht, ihre Schuld wegzuerklären, sondern sie geben sie schlichtweg zu. Und damit bereiten sie eben das Fest nach langer Trauer vor. Damit geht das los, indem man seine Schuld zugibt. Damit wagen Josefs Brüder ganz neue Wege. Jawohl, es ist ein neuer Weg und ein Wagnis, sich auf einen solchen Weg zum Bruder einzulassen und zu sagen, vergib bitte. Und es ist der einzig mögliche Weg, auf dem zerbrochene Beziehungen heil werden können. Es gibt keine andere Möglichkeit, als die, seinen eigenen Anteil an Schuld wirklich ernst zu nehmen und dann zuzugeben. Es hilft nichts und es hilft uns nicht weiter. Die Brüder hätten ja auch daran denken können, was immer wieder ihre Wunde aufreißt, ja? Sich an die alten Sachen erinnern, die sie auch durch Josef erlebt haben. Der hat sie verpetzt, der hat Brühwarm weitergegeben an den Alten, an den Vater, was die an Dummheiten angerichtet haben. Und das war ja nicht ganz wenig, was sie da angerichtet haben. Das ist auch keine angenehme Sache. Sie hätten auch sagen können, ja, aber das hat uns so tief verletzt, dass der Vater nur diesen einen Josef geliebt hat und uns alle hat er abgelehnt. Ja, wir dürfen schuften und der kriegt dieses Prinzengemein. Was ist denn das? Sie hat immer nur Geringschätzung vom Alten erlebt. Ja? Man kann also immer wieder das Unrecht, das man erlebt hat, auffrischen, sich in Erinnerung rufen und sagen, ja, ja, jetzt wissen wir, wer Schuld hat. Theoretisch hätten Josefs Brüder auch Josefs Fehler zur Sprache bringen können. Aber jetzt reden sie nicht von den Fehlern des anderen, sie reden von ihrer Sünde, von ihrem Hass, von ihrem niederträchtigen Handeln. Jetzt reden sie von ihrem Schuldanteil. Sie wissen, soll irgendwas zwischen uns in Ordnung kommen, dann hilft es nicht, dass wir unsere Fehler mit den Fehlern der Gegenseite aufrechnen. Dass wir uns gegenseitig unsere Fehler auftischen. Jetzt müssen wir unseren Anteil an Versagen zur Sprache bringen. Und damit wagen die Brüder wirklich einen völlig neuen Weg. Einen Weg zum Fest der Versöhnung. Und dabei bleiben sie nicht auf halbem Weg stehen. Und das finde ich jetzt eine ganz wichtige Sache. Die Brüder bleiben deswegen nicht auf halbem Weg stehen, weil sie nicht nur zwischen Menschen die Sache klären. Sie reden nämlich nicht nur von sich und Josef, sie reden auch von Gott. Auf ihn weisen sie ausdrücklich hin. Sie sagen, wir sind doch Brüder des Gottes, Diener des Gottes deines Vaters. Wir sind doch auch Diener des Gottes deines Vaters. Also, der Gott deines Vaters ist unser gemeinsamer Gott, Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott deines Vaters, sagen sie, dein Gott Josef ist auch unser. Wenn das aber so ist, dann stehen wir doch alle miteinander vor diesem Gott. Und damit bringen sie zum Ausdruck, dass das begangene Unrecht nicht eine Sache ist, die nur sie als Brüder betrifft. Das ist natürlich auch, darum kommen sie ja zu Josef. Das begangene Unrecht betrifft auch und betrifft vor allen Dingen Gott. Gott selbst ist von menschlichem Unrecht mit betroffen. Nicht nur ihre Gemeinschaft mit Josef war zerbrochen, vielmehr war auch ihre Gottesgemeinschaft in die Brüche gegangen oder zumindest angenichtet. Das hatte jedenfalls den jahrelangen Trauerzustand eingeleitet, der Bruch in der Beziehung zu Jahwe. Und in unserem Leben ist es ja nicht anders. Wir sind oft so fixiert auf Menschen, mit denen wir auf Kriegsfuß stehen. Dabei ist vor allem unsere Gemeinschaft mit Gott in Mitleidenschaft gezogen. Josefs Brüder haben den Mut, um Vergebung zu bitten. Um Vergebung bitten heißt aber immer neue Wege wagen. Neue Wege mit Gott. Neue Wege für uns Christen mit Christus. Neue Wege mit der Schwester, mit dem Bruder, mit der Kollegin, mit dem Nachbarn. Wie gesagt, erst da gehen die Brüder den Weg zu Josef zu Ende, wo sie im Festsaal der Versöhnung Gottes angekommen sind. Wären sie vorher stehen geblieben, hätte sich der Weg nicht wirklich gelohnt. Und das ist mir sehr ernst. Wir Christen wissen ja, an unserem zerbrochenen Verhältnis zu Gott ist Christus am Kreuz von Golgatha zerbrochen. Das ist ja das Faktum. Dasselbe gilt aber dann auch vom Zerbrechen unserer zwischenmenschlichen Beziehungen. Dass wir uns voneinander abwenden, hat die schwerwiegende Folge gehabt, dass Gott sich von seinem Sohn abgewandt hat. Damals, als der unsere Sünde an seinem Leib, wie Petrus das sagt in seinem Brief, auf das Kreuz getragen hat oder am Kreuz getragen hat. Als Jesus unsere ganze zerbrochene Existenz auf sich nahm. Das ist der Grund, weshalb wir nicht einfach sagen können, Schwamm drüber, lass mal, darüber wächst schon Gras. So etwas können wir nicht sagen. Eben deshalb, weil nicht nur Menschen von unseren Treuebrüchen betroffen sind, sondern Christus immer mit betroffen ist. Weil Gott mit betroffen ist. Wirklich weggewischt ist unsere Sünde nur, wenn wir sie bei Christus, unserem Retter, abgeladen haben. Wirklich neu wird unser gemeinsamer Weg nur, wenn wir ihn mit Jesus neu begehen. Wirklich gesund wird unsere Beziehung zu Menschen in unserem Leben da, wo wir sie nicht nur miteinander regeln, sondern wo wir sie miteinander vor Gott regeln. Sozusagen unterm Kreuz. Ich weiß, das können natürlich alles tolle, hochtrabende Gedanken sein, mehr oder weniger bekannt. Aber neue Wege wagen ist mehr als tolle Gedanken denken. Wege wagen heißt Wege gehen. Zu Gott gehen und sagen, bitte vergib mir. Auch ich bin daran mit Schuld, dass meine Beziehung zu dir nicht okay ist. Ich trage auch darin eine Mitschuld, dass wir uns im Hausblock nicht mehr grüßen, dass mein Kollege und ich nicht mehr miteinander reden, dass wir nur noch übereinander reden. Bitte vergib mir, Vater im Himmel. Neue Wege wagen heißt dann aber auch zu Menschen gehen. Mit ihnen, sofern sie Christen sind, gemeinsam zu Jesus und das Kreuz kommen. Heißt, vor ihm Jesus, dem Dritten, als dem Dritten im Bunde, ein offenes Gespräch führen, das die angenehmen Wahrheiten vor Jesus ein offenes Gespräch führen, das die unangenehmen Wahrheiten zur Sprache bringt. Aber das auch Gefühle der Trauer zur Sprache bringt, Gefühle des Zorns, Gefühle der Angst nicht verschweigt, dass man die auch voreinander ausspricht. Und weil Jesus uns nicht die Tür zuschlägt, kann auch die offene Aussprache nicht in Form von Vorwürfen geschehen, die dann den anderen zur Verteidigung oder zur Gegenwehr zwingen. Immer will ich mich bemühen, meinem Gegenüber eine Tür offen zu halten. Eine Tür, durch die er hindurchgehen kann, damit Gottes Vergebung zwischen uns beiden wirksam wird. Und damit so ein neuer Anfang in unserer Beziehung gelingt. Josefs Brüder gehen durch diese Tür, die Josef ihnen nicht zugeschlagen hat. Vergib doch, sagen sie. Das hebräische Wort, das hier für vergeben gebraucht wird, heißt wörtlich wegnehmen. Vergib doch, Josef. Nimm doch weg, sagen die Brüder. Beseitige das Vergehen, das unsere Gemeinschaft zerstört hat. Befreie uns von der Last dieses Treuebruchs. Lass uns wieder aufatmen. Lass uns wieder aufrecht gehen. Uns, die wir gebeugt gehen unter der Last unserer Schuld. Schenke uns den aufrechten Gang derer, die von der bedrückendsten Last ihres Lebens befreit wurden. Welche Verantwortung für Josef! Welch schwere Aufgabe für ihn! Wird Josef dieser Herausforderung gewachsen sein? Wird er sie zum Segen für seine Familie bewältigen? Zunächst haben die Brüder Boten geschickt, jetzt kommen sie auch noch selber. Und als sie vor Josef stehen, passiert wieder Folgendes, nämlich das, was Josef im Traum gesehen hat, was er auch ja schon mal erlebt hat, als sie das letzte Mal zum Essen einkaufen kamen. Sie fallen vor ihm auf die Knie. Sie fallen vor Josef nieder und sagten: Siehe, da hast du uns zu Sklaven. Da sagte Josef zu ihnen: Ihr Himmelhunde, ihr! Jetzt, wo der Alte tot ist, da kriecht ihr zu Kreuze. Das hab ich gern. Jetzt winselt ihr um Gnade. Aber als ich um Gnade flehte, damals in der Zisterne, was habt ihr denn da gemacht? Gelacht habt ihr. Mit dem Lachen ist es jetzt vorbei. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Habt ihr euch denn die ganze Zeit nie überlegt, was Gott dazu sagt? Mein ist die Rache, spricht der Herr. Wer hat denn recht gehabt mit seinen Träumen? Na, wer? Wie gut, dass Josef so menschlich nicht reagiert. Keiner hätte es ihm verübeln können, nach alledem, was er von seinen Brüdern an Unrecht, Gemeinheit und Verachtung erfahren hatte. Es wäre sein gutes Recht gewesen, jawohl, sein gutes Recht. Wie gut, dass Josef sein gutes Recht nicht in Anspruch nimmt. Wie gut, dass Josef sagt: Hab keine Angst. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Bin ich etwa an Gottes Stelle? Mehr sagt er nicht. Versteht ihr? Ich finde das erstaunlich, wie Josef das Unrecht seiner Brüder mit keinem einzigen Wort erwähnt, mit keinem Wort zur Sprache bringt, seinen Brüdern nichts vorwirft. Diese Dinge hatte er schon mit ihnen geklärt, als sie damals das letzte Mal zum Getreidekauf gekommen waren. Das musste er jetzt nicht alles noch einmal auftischen. Jetzt redet er von Gott. Auch Josef weiß, was mir meine Brüder angetan haben, steht nicht nur zwischen uns, den Kindern Jakobs, sondern zuerst zwischen Gott und uns. Das können wir nicht ohne Gott klären. Stehe ich an Gottes Stelle? Wir müssen es von Gottes Warte aus in den Blick nehmen, von ihm her denken, von Gott her bereinigen. Das finde ich eine ganz wichtige Sache. Ich habe überlegt, ob ich den heutigen Abend so überschreiben sollte. Das Leben von Gottes Warte aus betrachten. Das macht Josef hier. Und darum von sein Verweis von sich weg auf Gott hin. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Gewiss, ihr, sagt er, hattet Böses beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es, nämlich euer Böses, zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es heute ist, nämlich ein großes Volk am Leben zu erhalten. Josef sagt dazu damit: Wenn Gott euch am Leben erhalten hat, ja, wenn er sogar aus eurem lebensbedrohenden Tun etwas Lebenserhaltendes gemacht hat, dann zeigt Gott doch selbst damit, dass er euch nicht bestrafen will, nicht bestraft, dass er euch vergeben hat. Und da soll ich euch bestrafen, wenn Gott euch vergeben hat? Dann würde ich mich ja an Gottes Stelle setzen. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Kann ich Gottes Vergebung für euch einfach durchstreichen? Wenn ich jetzt Rache an euch nehme, würde ich mich an Gottes Stelle setzen. Nein, wenn Gott euch vergeben hat, will ich mich seiner Vergebung anschließen. Das finde ich so total erstrebenswert. Der Josef erscheint hier so absolut so souverän. Absolut über der Sache stehend. Warum? Ist das der Erfolg, der ihn bestätigt und stark gemacht hat? Vielleicht. Aber das wird nicht gesagt. Was gesagt wird, ist etwas anderes. Gott hat mit all dem, was ihr damals böse gemeint habt, eine Absicht verfolgt. Hat eure Verbrechen in eine riesige Hilfsaktion umgemünzt. Souverän hat er euer Versagen genutzt, um mich für die Lebenserhaltung vieler Millionen Menschen zu gebrauchen. Euer Versagen hat er genutzt, um mich hier in Ägypten dazu zu gebrauchen, dass ich Millionen von Menschenleben erhalte. Und damit hat Gott nicht nur alle Ägypter vor dem Verhungern bewahrt, sondern auch die Völker im weiten Umkreis der von der Dürrekatastrophe heimgesuchten Länder, die eben alle nach Ägypten kamen und dort Getreide kauften. Und er hat Ägypten gebraucht, um mich in Ägypten und euch am Leben zu erhalten. Ja, um seine Heilsgeschichte mit unserem Volk weiterzuführen, der Verwirklichung ein Stück näher zu bringen. Jawohl, er hat euren Versuch, die Heilsgeschichte zu verhindern, dazu gebraucht, die Heilsgeschichte fortzuführen, der Verwirklichung ein Stück näher zu bringen. Das ist Josefs Weisheit. Er sieht ihre gemeinsame Familiengeschichte aus der Perspektive Gottes. In dieser Perspektive Gottes erscheinen nicht die harmonischen, idealen Zeiten, sondern gerade die destruktiven, die bedrohlichen Phasen, die Geschichtsabschnitte, die durch menschliches Versagen ein für die Heilsgeschichte existenzbedrohendes, explosives Potenzial enthalten. Das haben wir am Montag gesehen, dass die Brüder sich ja, indem sie Jahwe als den Geber der Träume erkennen, gegen Jahwe stellen, wenn sie Josef verkaufen. Ja, für die Heilsgeschichte existenzbedrohendes, explosives Potenzial. Die Zeiten, die von Neid und Missgunst, von Hinterhältigkeit und Skrupellosigkeit in der Brüderbeziehung geprägt waren, sie werden von Josef von Gottes Warte aus betrachtet und beurteilt. Weil Josef in diese Zeit mit Gottes Augen sehen kann, darum kann er über den Dingen stehen. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich mir das wünsche. Das Leben immer wieder von Gottes Warte aus zu sehen. Und weil Josef über den Dingen steht, weil er von Gottes Warte aus das Leben betrachtet, kann er auf Rache verzichten. Kann er Vergebung zusprechen, weil er Gottes Sicht der Dinge einnimmt. Ich glaube, auch wir finden die Quelle der Erneuerung unserer Beziehung dann, wenn es uns gelingt, von uns weg auf Gott zu sehen. Das hat oft schon meinen Blick befreit, wenn es mir gelungen ist, auf Gott zu sehen. Auf einmal habe ich gemerkt, mein Problem ist nicht mehr absolut da. Es wird relativiert. Es wird von Gott her in seiner Relativität und in seiner Zuordnung zum gesamten Leben verstanden. Es wird in den Gesamtkontext meines Lebens und Alltags hineinversetzt. Und da erhält es eben auch seine berechtigte Stellung, aber nicht mehr seine alles beherrschende Stellung. Wenn es mir gelingt, die elende Konzentration auf mich, auf meine Verletzungen, auf das mir geschehene Unrecht zu verlagern, nämlich auf Gott, dann hat Gott angefangen, mir die Augen dafür zu öffnen, dass er jetzt gerade im Zentrum meiner Verzweiflung, Wut und Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit gerade jetzt etwas mit mir vorhat. Das habe ich gestern Abend auch schon gesagt. Nicht erst nach der Beendigung der Not, sondern in der Not. Ja, sogar mit der Not etwas mit mir vorhat. Mit dem, was mich umtreibt und runterzieht, kann Gott eine Absicht mit mir verfolgen und mit der Gemeinde, in der ich lebe. Darum ist es heute noch genauso möglich, miteinander neu zu beginnen, wie zu Zeiten Josefs und seiner Brüder, und auch genauso nötig. Josef sagte: Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Versteht ihr, wie befreiend das für die Brüder war? Josef verzichtet darauf, seine Brüder zu demütigen oder auch nur zu erziehen. Er spricht ihnen einfach nur Mut zu. Er lässt seinen Taten dann aber auch sogar seinen Worten Taten folgen. Ich werde für euch sorgen, sagt er. Wenn ihr fürchtet, in diesem fremden Land Ägypten unterzugehen, Und unter lauter selbstbewussten Ägyptern, die eure Schaf- und euch als Schaf- und Ziegenzüchter für Menschen zweiter Klasse halten, hier ins Abseits zu geraten, dann sollt ihr wissen, in mir habt ihr immer einen starken Verbündeten. Das heißt, die Brüder können nicht nur unter Josefs Worten aufatmen, sondern auch unter seiner praktischen Unterstützung für sie. Die verlorene Gemeinschaft ist tatsächlich wiedergewonnen. Sie ist erlebbar wiederhergestellt. Sie ist eine Heile geworden. Josef lebt diese Gemeinschaft. Fürchtet euch nicht, wie befreiend das ist. Können wir das nicht auch so befreiend miteinander umgehen? So befreiend, dass es für die anderen ein Aufatmen bedeutet, dass schwierige Menschen in deinem Umkreis befreit aufatmen können und sich angenommen fühlen? Auch wenn du ihnen die Versöhnung nicht aus der komfortablen Position eines Großveziers anbietest. Vielleicht gerade dann. Wir Christen leben doch geradezu davon, dass ein anderer uns zugesprochen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ja, du brauchst dich nicht zu fürchten, denn dieser eine, Jesus Christus, hat in einer Weise für dich gesorgt, wie Josef das nicht für seine Brüder konnte. Er konnte seine Brüder nicht stellvertretend mit Gott versöhnen. Aber Jesus hat sein Leben für dich eingesetzt, damit Versöhnung zwischen dir und Gott möglich wird. Sein eigenes Leben für dich eingesetzt und für mich. Und seitdem erleben wir es doch immer wieder aufs Neue, dass der Zuspruch, fürchte dich nicht, habe keine Angst, uns zum Leben ermutigt. Ja, dass uns dieser Zuspruch Mut gibt, aus unserer Seelenverletzungsecke herauszukommen und auf den Seelenverletzer zuzugehen und ihm die Versöhnung weiterzugeben, mit der Gott uns aus unserer eigenen Schuldverflochtenheit erlöst hat. Nach langer Trauer gestörter Beziehungen ein Fest der Versöhnung feiern. Neue Wege wagen. Wäre das eine Möglichkeit für dich? Den Weg zu deinem Nächsten, der an dir schuldig geworden ist? Wir wissen ja, neue Wege wagen heißt neue Wege gehen. Gott wird dich zu ihnen befähigen. Nur allein er kann das. Und du selbst beginnst auf diesen Wegen zu deinem Bruder zu gehen, zu deinem Josef, wenn du anfängst, dein Leben und deine zwischenmenschlichen Beziehungen aus der Perspektive Gottes zu betrachten. Damit fängt Versöhnung an. Das ist die Kunst, dass du dich nicht von deiner Fixierung auf einen bösen Bruder her definierst, sondern von deinem Blick auf Gott her, indem du dein Leben von seiner Warte aus unter die Lupe nimmst, von seiner Liebe aus definierst, von seinen Zielen für dich aus neu orientierst, indem du Versöhnung feierst. Gott schenke es euch. Amen.